den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Nichts, heißt es in einem bekannten Bonmot, sei so alt wie die Tageszeitung vom Vortag. Und insofern ist es wohl durchaus etwas unfair von uns, dass wir in diesem Podcast beständig in uralten Sachen wühlen und schauen, wie gut sie gealtert sind. Unser heutiges Fundstück aus dem Pinneberger Tageblatt vom 17. November 1925, so viel steht fest, ist von der Geschichte eher widerlegt worden. Die beginnende Auflösung des Islam, inspiriert vor allem von kemalistischen Tendenzen und Autoren in der Türkei, damals diagnostiziert, will aus dem Rückblick von 100 Jahren nicht als das letzte Wort der Geschichte erscheinen. Als Dokument einer Zeit, in der sich der Orient teils freiwillig, teils unter Zwang rasant dem Westen öffnete, ist er dennoch von größtem historischen Interesse. Einige Begriffe, die der Text verwendet, hatten vermutlich damals bereits einen pejorativen Klang. Für andere gilt dies zumindest in unseren Ohren. Es liest Frank Riede.
Die beginnende Auflösung des Islam. Der Islam unter der starken Einwirkung Europas, Absetzung des Korans, die Macht der modernen Ideen, der Zug nach Europa stärker als der Zug nach Mekka, destruktive und konstruktive Einflüsse, die Verantwortung des Okzidents. In einem starken Kontrast zu den immer wieder nach Europa gelangenden Meldungen von einem Zitat »Erwachen des Islam« Zitatende stehen folgende Ausführungen, die von einem zurzeit in Berlin weilenden ausländischen Orientverständigen stammen. Kürzlich war in einem rein türkischen Blatt zu lesen, wie ein Türke die Meinung verfocht, dass kein denkender, gebildeter Türke ein Anhänger des Islam sein könne. Ein Zeichen der Zeit. Das Land, in welchem Mustafa Kemal eine geheiligte Tradition nach der anderen zerschlägt, verlässt die rein orientalische Geistesrichtung und nimmt moderne Weltanschauungen an. Der Mann aber, der das Kalifat abgeschafft hat, schreckt nicht davor zurück, auch den Koran als Gesetzbuch der islamitischen Nationen abzusetzen. Er vernichtet die beiden festesten Stützen des Islam. Wer den Orient kennt, kann aus allen diesen Zeichen erkennen, welche innerlichen Umwertungen vor sich gehen. Die Auflösungserscheinungen beschränken sich durchaus nicht auf die Türkei allein, sondern erstrecken sich auf alle Länder, in denen die Lehre Mohammeds bisher führend war. Führend nicht nur als Religionssystem, sondern auch das ganze wirtschaftliche und nationale Leben beherrschend. War vor dem Kriege Mekka die Hochburg des Islam eine reine Stadt, unbefleckt von den Ungläubigen, denen es bei Todesstrafe verboten war, den heiligen Ort zu betreten, so ist heute der Zutritt allen Christen gestattet. Vielleicht ist die beginnende Auflösung des Islam eine der bedeutendsten Resultate und Folgeerscheinungen des Krieges. Vielleicht sind diese Auswirkungen von größerer Bedeutung als die Kriegsfolgen für Europa. Sektierender Nationalismus, Rassenpsychose, bolschewistische Ideen wirken als Lösungsmittel in der pan-islamitischen Einheit. Was Mustafa Kemal in der Türkei durchführt, vollbringt im gleichen oder geringerem Maße Zaghlul Pascha in Ägypten, der König der Hedschas in Arabien, die Brüder Ali in Indien. Alle sind sie tatkräftige Führer eines die Religion des Islam zerstörenden Nationalismus. Die Abschaffung des Kalifats ist die beste Illustration des neuen Geistes im Orient. Sie bedeutet die Verneinung der religiösen Hegemonie, eine absichtliche, bewusste Trennung von den bisherigen islamitischen Ideen. Die selbstzufriedene, behäbige Weltanschauung des typischen Mohammedaners früherer Zeiten hat dem Einfluss neuer Ideen durch die sich mehrenden Berührungspunkte mit dem Abendlande veranlasst nicht standgehalten. Eine neue, kritisch eingestellte Geistesrichtung bricht sich Bahn. War früher eine abgeschlossene, durch Traditionen festgefügte und scharf begrenzte Weltanschauung vorhanden, so finden wir heute überall eine erstaunliche Bereitwilligkeit zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Mit der Abschaffung des Kalifats und der Absetzung des Koran wurde das Gebot des Ausschlusses aller neuen Gedanken aufgehoben. Wir sehen die Folgen. Radikale, durchgreifende Änderungen des Staatswesens, der Erziehung im öffentlichen Leben, im Leben der Frau, Abschaffung der Polygamie, Annahme westlicher Sitten und Gebräuche. Die bisher stagnierende Gedankenwelt des Mohammedaners ist in Bewegung geraten. Wir finden in der Presse des Orients kritische Betrachtungen, sei es in Büchern, Aufsätzen oder Zeitungen. Wir finden eine Menge Übersetzungen deutscher, französischer und englischer Werke, die noch vor wenigen Jahren unmöglich im Orient hätten verbreitet werden können. Sie erleben eine Auflage nach der anderen und werden mit der größten Begeisterung gelesen. Mehrere ganz moderne Zeitungen, nicht nur in der Türkei, sondern auch in Ägypten und Mesopotamien, abgesehen von Indien, werden nur von Mohammedanern herausgegeben und redigiert und einige darunter merkwürdigerweise von Frauen. Andere sind zum Christentum übergetreten oder haben für die abendländische Religion große Sympathie. Selbst in Kairo, dem heutigen Mittelpunkt des orthodoxen Islam, verbreiten über 200 Druckereien eine umfangreiche Literatur. Nationalistische Zeitungen, Bücher und Broschüren verschiedenen Inhalts. Nach authentischen Angaben und aufgrund von Statistiken wird in Kairo an jedem Tag des Jahres heute durchschnittlich mindestens ein Buch in arabischer Sprache herausgegeben. Wenn auch bisher viele Übersetzungen den Hauptbestandteil bildeten, so kommen doch von Jahr zu Jahr mehr Originalwerke heraus, sowohl politischen als auch wissenschaftlichen Inhalts, die zurzeit am meisten interessieren. In Beirut ist der französische Einfluss vorherrschend und bringt neben dem politischen Moment die französische pikante Novelle. Damaskus und Bagdad sind im Begriff, Zentren einer neuen Bildung zu werden. Überall sind die neuen Hochschulen und Universitäten überfüllt mit Studenten jeder Fakultät. Die islamitische Welt ist in geistiger Hinsicht wie ein trockener Schwamm, der alles aufnimmt, was in irgendeiner Weise geeignet ist, die Wissbegierde zu befriedigen. Jeder ist willkommen, der etwas zu lehren hat. Es ist außer Frage, dass der abendländische Geist einen Siegeszug durch die Welt unternimmt. Welches aber sind die Folgen für den muselmännischen Orientalen? Gereicht ihm die fremde Geistesnahrung zum Heil oder zum Fluch? Es mag gewiss den Gelehrten traurig stimmen, wenn er sieht, wie das feine, imposante Gebäude des Islam zugrunde geht durch den Einfluss der europäischen Moderne. Immer größere Risse klaffen in der einst im Orient mächtigsten Organisation, hervorgerufen durch die Unterminierung eines unruhigen europäischen Angriffsgeistes. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass, wenn auch die Anregungen von außen gekommen sind, die Sprengung des islamitischen Gebäudes doch von innen erfolgt. Selbstvernichtung nennt es der orthodoxe Mohammedaner. Erneuerung und Evolution der moderne Orientale. Er sieht, dass der Islam nicht in eine Welt der modernen Erfindungen und Entdeckungen, des Weltverkehrs und der Weltwirtschaft, zu der er erwacht, passt. Vielleicht sind die Veränderungen nicht überall so drastisch wie in der Türkei, aber überall ist der Mohammedaner bereit, Neues zu empfangen und für sich zu verwerten. Die Spaltpilze des Säkularismus, des Christentums, des Bolschewismus finden in der islamitischen Welt einen Nährboden, der ungeheuer fruchtbar ist. Mit unheimlicher Schnelligkeit geht, um im Bilde zu bleiben, die durch die Spaltpilze hervorgerufene Gärung durch den ganzen Orient. Die jährlichen Pilgerfahrten nach Mekka, der heiligen Stadt Mohammeds, werden von Jahr zu Jahr spärlicher. Es ist, als sei der Prophet endgültig gestorben, aus Gram über die Vernichtung seines Werkes durch die Ethik des Abendlandes. Ein allzu kritisches Betrachten und ein zu eifriges Studieren sind die Charakteristiken der jungen muslimanischen Generation. Die Anzahl der Studenten, die nach den europäischen Universitäten kommen, ist größer als der Zug nach Mekka. Von den 234 Millionen Mohammedanern der Welt sind schon 4/5 den modernen Ideen zugänglich. Jede neue Verkehrslinie bringt neue Distrikte unter den Einfluss des neuen Geistes, bringt neue Tausende in Kontakt mit der anderen Welt. Der Absonderungsgedanke erlischt. Die orientalische Welt beginnt sich in die Völkerfamilie einzufügen, auch die bisher noch weniger beeinflussten Gebiete Afghanistan, Arabien, Turkestan, Buchara, Nordafrika werden in kurzem von dem neuen Geiste erfasst werden. Die 69 Millionen Mohammedaner Indiens, Träger des Handels und damit auch Verbreiter westlicher Ideen, werden zu Vorposten europäischer Zivilisation und Kultur. Sehr einflussreich sind schon jetzt die mohammedanischen Zentren in Delhi, Lucknow, Lahore. Die 8 Millionen Anhänger des Islam in China sind so viele Zellen eines neuen Geistes, sie bilden eine Brücke zum Christentum. Ujiji, wo ein Stanley den Forscher Livingston fand, ist heute eine bedeutende muslimanische Stadt. Das Bedeutsamste ist, dass die Intransigenz des Islam zu bestehen aufhört. Zum ersten Mal seit der Zeit der Kreuzzüge gelingt es Europa, über den Orient endgültig zu siegen, nicht mit Waffengewalt, nicht mit Feuer und Schwert, sondern durch die viel gewichtigere Waffe des menschlichen Genies, des Geistes. Auf dem Okzident aber, der durch seine Ideen eine Welt zerstört, ruht die Verantwortung, nicht nur destruktive Wirkungen auszulösen, sondern auch durch konstruktive Gedanken zu wirken, sei es im Leben des Einzelindividuums oder im Leben der Völker.
Das war es von der falschen Extrapolation, von den Laizitätsbemühungen in der Türkei 1925 in die Zukunft. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.